Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Gebt mal unserer Band einen herzlichen Dankeschön-Applaus. Dickes Kompliment, ihr macht das immer so sensibel. Es ist richtig Atmosphäre da. Herzlichen Dank. Super, so, es ist schon der dritte Sonntag, dass ich euch auf den Geist gehe. Ich meine es positiv. Wir wollen weitermachen im Vater Unser. Und wir wollen das Gebet von ganz anderen Perspektiven durchsuchen. Nicht einfach mal, ja, wir gucken mal aufs Vater Unser, dann labern wir Text für Text das durch. Sondern wir wollen in die Tiefe, in die Breite, in Dimensionen reinschauen, die wir vielleicht noch gar nicht so gesehen haben. Ich habe schon gesagt, ich denke, keine Textpassage aus der Heiligen Schrift ist so bekannt wie das Vaterunser, wird so oft verwendet, auch von Nichtchristen bei Beerdigungen und sonst wo. Aber wie gesagt, auch wohl keine Textpassage oder kein Gebet wird oft so, ich sage es nicht abfällig, gedankenlos daher gesprochen oder daher geplappert. Und auch viele, viele Christen sind sich gar nicht bewusst, was bedeutet dieses Gebet eigentlich. Ich habe es immer wieder gesagt, es ist kein Gedicht, das wir auswendig lernen im Konfirmandenunterricht oder wo, und dass wir das dann schon nett aufsagen, wo Gott sich freut, oh schön, er hat das Vater Unser aufgesagt. Ne? Sondern wir haben uns in den letzten Teilen gefragt, was hat es mit dem Vater Unser in der Tiefe auf sich? Wie könnte es in unserem geistigen Leben korrekt im Sinne von Jesus Christus anwenden und gebrauchen, der es uns ja gelehrt hat? Nochmal, ich bin zutiefst überzeugt, dass das Vater Unser Gebet nicht gedacht ist als ein nachzusprechendes, gedichtartiges Gebet. Sicher kein Problem, das mal einfach so, wenn dein Geist über dich kommt und das mal aussprechen möchtest, ist zu sagen. Aber ich glaube, dass es in erster Linie einen Fahrplan enthält, wie und was wir beten können und was Gott wichtig ist. Und wie gesagt, diesen Fahrplan haben wir angefangen zu betrachten, wollen ihn auch heute und nächsten Sonntag fertig betrachten. So haben wir im Teil 1 gelernt, dass unser Gebet viel mit unserer Identität Gott gegenüber zu tun hat. Also meiner eigenen Identität und der Identität Gottes. Die Frage war, und es ist mir extrem wichtig, durch die Brille, durch die du dich selbst siehst, definierst du auch, was du von Gott siehst. Ja? So frag dich immer wieder, wer ist Gott für dich? Und wer bist du für ihn? Ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Franz von Assisi, von ihm wird gesagt, dass er jahrelang immer wieder dieses eine Gebet gesprochen hat in der Nacht. Wer bist du und wer bin ich? Wer bist du und wer bin ich? Der fromme Verstand gibt so schnell pauschale Antworten. Aber diese Frage mal wirklich an dich ranzulassen, wer bist du, Gott? Wow. Und wer bin ich? In der ganzen breiten Tiefe, da kommst du schon an Grenzen und Tiefen. Deswegen, wer ist Gott für dich? Und daraus resultiert auch, wie betest du? Ja? Wenn du mit einer Person sehr vertraut bist, dann redest du anders mit ihr als mit einer Person, die du nicht so kennst. Du redest anders mit deinem besten Freund als mit deinem Chef. Glauben heißt nicht das Hirn abschalten. Wir glauben, ich brauche nicht denken. Ich glaube, gerade wer glaubt, denkt sehr viel und sollte sehr viel denken. Wenn wir das nicht machen, sind wir Fundamentalisten und lassen andere für uns denken oder lassen den Text für uns denken. Aber das hat sich Gott nie so gedacht. Er möchte, dass wir nachdenken, dass wir auch mit ihm nachdenken. Es ist für mich, und da wollen wir mal kurz reinschauen, erschütternd, dass der Glaube an einen grausamen Gott auch immer grausame Gläubige hervorgebracht hat. In allen Religionen, in allen Zeitaltern, bis heute. Und das Gravierende ist oft, jede Grausamkeit wurde oft mit heiligem Text gerechtfertigt, bis heute. Und es ist schon mal wichtig, dass wir auch immer wieder uns Gedanken machen, wie interpretiere ich heiligen Text, wie interpretiere ich Gott? Nehme ich Dinge wörtlich oder muss ich manche Dinge wirklich hinterfragen? Ihr kennt alle diese Geschichten bis zur Zeit Jesu. Da war diese bekannte Geschichte, wo die Ehebrecherin vor Jesus gezerrt wurde, Johannes 8,4, und die Frommen sprachen zu ihm: Meister, dies Weib ist ergriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Hätte Jesus gesagt, ja, was sagt der Text? Der Text sagt steinigen. Dann wäre der Tod die Folge gewesen. Aber Jesus interpretiert das Gesetz in einer Tiefe, wie es Gott sehen möchte und für was das Gesetz da ist. Das Gesetz, sagt Paulus später, Jahrhunderte später, kam nebenrein, um uns allen zu zeigen, wir sind alle schuld. Wir alle sind schuld. Und das hat Jesus gemacht, als er dort sitzt und keinen Ton sagt, sondern nur diesen einen Satz prägt: Wer unter euch ist ohne Schuld? Und er erlaubt dem Geist Gottes, über diese Männer, über diese Steinewerfer zu kommen und sie zu überführen, wie sie noch nie überführt wurden. Und alle Selbstgerechtigkeit wird in einem Moment zerstört. Und die Männer sehen ihre Schatten, ihre eigenen Abgründe in einer noch nie dagewesenen Klarheit. Und einer nach dem anderen wirft seinen Stein der Anklage weg. Das ist der Sinn des Gesetzes. Nicht der Überführung zu markieren und dann zu bestrafen, sondern zu zeigen, wir alle haben Strafe verdient. Und das ist die Tiefe, wenn wir über Texte nachdenken. Oder denkt mal an die Jünger, die das Dorf abfackeln wollten, dass Jesus kein Gastrecht gab. Und es ist interessant, auch sie benutzen heiligen Text, die Bibel. Wir lassen Feuer vom Himmel fallen, so wie Elia getan hat, Jesus. Das ist doch biblisch. Es ist biblisch, andere Menschen zu verbrennen. Und die Reaktion Jesu, er wies sie scharf zurecht. Scharf zurecht. Wir sagen können, naja klar, Elia hat es auch gemacht, könnt ihr auch machen. So, das ist immer wichtig, heiligen Text auch durch den Heiligen Geist zu lesen, so auch das Vaterunser. Heiligen Text, wenn wir die Bibel lesen, uns die Bibel auch von Gott öffnen zu lassen. Denn Paulus sagt, der Buchstabe alleine tötet, tötet. Deswegen ist nichts schlimmer, als unerfahrenen jungen Leuten heiligen Text in die Hände zu geben. Ich weiß es, wovon ich rede. Ich war auch jung und habe mit Text getötet. Also jetzt nicht Menschen umgebracht, aber geistig getötet, geurteilt, gerichtet, sortiert. Bis der Tag kam, wo ich meinen eigenen Schatten gesehen habe. Deswegen sagt Paulus, der Buchstabe tötet, nur der Geist kann den Buchstaben lebendig machen und aufschließen. Deswegen müssen wir auch immer wieder, wenn wir die Bibel öffnen, nicht das Hirn abschalten, ja, die Bibel denkt für mich, sondern gerade dort das Hirn anschalten und Gott fragen, was meinst du mit diesem Text? Ich sagte, die Bibel ist kein Ersatz für eigenes Denken. Das haben wir aber so gern, weil das ist so prima. Das entlastet uns. Wir müssen nicht mehr denken. Da steht es ja, die Bibel denkt für mich. Das Buch war nie dafür so gedacht. Mal, Jesus muss auch immer wieder zu den frommen Schriftgelehrten, sagt auch eins, als sie haben mit der Sabbatregel rumgezackert, ne, als die Jünger Ehren ausgerauft haben. Was sagt Jesus? Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Gesetz, am Opfer. Und das ist auch göttliche Interpretation der Schrift. Der Schabbat ist nicht für den Menschen, der Mensch ist nicht für den Schabbat gemacht, sondern der Schabbat für den Menschen. Wir brauchen den Geist Gottes, wir brauchen das Nachdenken, wenn wir heiligen Text betrachten. Was ist hier wirklich gemeint? Und deswegen beginnt auch das Vater-Unser-Gebet mit dieser intimen, familiären Anrede, Vater-Unser. Gott möchte, dass wir darüber nachdenken, das haben wir gemacht. Wir haben begriffen, diese Anrede macht uns klar, wir beten nicht zu einem distanzierten Gott, der da oben ist und wir da unten, sondern zu einem liebenden Vater, der uns bewusst geschaffen hat, der wusste, wen er schöpft. Er wusste ganz genau, wen er mit dir und mir sich an den Hals gekettet hat. Und er wusste, dass er seine Ebenbildlichkeit in uns vollenden würde. Was war denn Gottes Urplan? Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Du und ich, wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sind. Aber das ist das, was Gott vorhat. Und was er vorhat, vollendet er ganz gewiss. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir ihn Vater nennen. Er ist der Papa, dein neuen Papa. Wir sind seine Kinder. Und wir werden zu seinen Ebenbildern gestaltet werden. Und da ist kein distanzierter Gott, sondern da ist ein Vater, zu dem du jederzeit kommen kannst, egal wie besudelt und verschmuddelt du bist. In der zweiten Predigtreihe haben wir dann über das Reich Gottes, das Kommen des Reich Gottes und den göttlichen Willen gesprochen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir haben erkannt, dass es um die endgültige Manifestation des Reiches Gottes geht. Dass wir eigentlich sagen, Gott, wir haben die Schnauze voll von unserem eigenen Willen, wir haben die Schnauze voll von unserem Reich, von unserem Eigenleben. Bitte lass dein Reich anbrechen, lass dein Willen geschehen. Was wir eigentlich beten, ist, dass wir sagen, wir wollen unseren freien Willen aufgeben, weil der freie Wille hat uns ins Chaos, ins Verderben geführt. Du musst nur die Nachrichten morgens, abends anschalten, dann siehst du, wo der freie Wille uns hinführt. Und das ist das, was Gott ja in Hesekiel dann gesagt hat. Ich werde meinen Geist in euch hineinlegen. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Das heißt, Gott baut unsere Zentraleinheit aus und gibt seine rein. Aber macht es nicht einfach so. Er lässt uns vorher erfahren, schmerzhaft erfahren, wohin unser Eigenleben führt. Und nachdem wir es begriffen haben, sagen wir, gerne gebe ich meinen eigenen freien Willen ab, um deinen Willen zu bekommen. Deswegen leben wir immer noch in dieser Welt. Lebst du immer noch in einem gefallenen Körper und erfährst das Chaos dieser Welt auch als Christ. Zum einen, um für immer zu begreifen, es funktioniert nicht mit meinem Willen. Schau mal, Paulus sagt das im Römerbrief. Ja, nochmal so toll. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will. Das ist unser Dilemma als Christen jetzt, als Wiedergeborene. Wir möchten gern das Gute tun, aber wenn wir ehrlich sind, wir schaffen es immer noch nicht. Sondern wir tun oft das Böse, das wir nicht tun wollen. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, jenes Gesetz der Sünde, das in mir lebt, der Verfehlung. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen, der Verfehlung in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Und das ist dieses Dilemma, was wir als Christen spüren. Ich möchte das Gute zieht mich dahin und das Böse zieht mich dahin und ich stehe dazwischen. Und manchmal gelingt mir es, mich für das Gute entscheiden, und manchmal lande ich im Bösen. Das ist das Dilemma, was Paulus hier beschreibt. Meiner innersten Überzeugung stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Jeder Christ sagt, jawohl, ich will das Gute tun. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz meinem Inneren im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Solange ich im Leib bin, sagt Paulus, ich unglückseliger Mensch, gibt es niemanden, der mich befreit. Doch, und dafür ich danke ich Gott, durch Jesus Christus. In Christus ist die Antwort gegeben worden. In Christus sind wir frei geworden. Aber wir leben noch in diesem Leib. Und das sagt Paulus, so gilt nun beides, meiner innersten Überzeugung nach, diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Das ist das Gebet, Vater unser, wo wir sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Jedes Mal, wenn ich die Nachrichten gucke, muss ich das beten, diesen Satz. Wenn ich das Chaos in der Welt sehe und sage, meine Güte. Und wie gut geht es uns hier in Deutschland. Wir leben im Himmel schon fast. Ich denke, wie viel Not in den ganzen Ländern der Erde ist. Auch gerade, wo die ganzen Flüchtlinge herkommen. Was für ein Chaos. Keine Hoffnung, nichts. Und wir leben in einem unermesslichen Überfluss. Dafür müssen wir uns nicht schlecht fühlen oder scheiße fühlen. Das hat auch damit zu tun, dass wir auf einer christlichen Kultur aufgebaut sind. Das sind Vorteile, die wir genießen, die auch mit dem Glauben zu tun haben. Weil das Chaos in der Welt, in der dritten Welt oder in der zweiten Welt existiert häufig, weil dort auch keine Moral existiert. Korruption ohne Ende. Ich weiß es von Missionaren, die in Afrika arbeiten. Die sagen, das größte Problem dort ist die Korruption. Das ist so tief in den Menschen drinnen. Ich weiß von einer ganz, ihr kennt sie alle, einer großen Missionarin, die sagt, ich wollte schon vor Jahren mein Werk in afrikanische Hände legen. Die Afrikaner sagen selber zu mir, bitte tu es nicht. Wir können damit nicht umgehen. Es braucht Generationen noch, bis das... Schau mal, dass wir heute so eine Kultur haben, die wir haben, gehen mal 600, 700 Jahre rückwärts. Da war auch Chaos hier bei uns. Das ist Gnade. Ja, und so sind wir Gold und Asche, und das wird durch dieses Gebet, dein Reich kommen, dein Wille geschehe. Darum beten wir immer wieder und sagen, komm und lass dein Reich kommen. Wir sollten es ernst nehmen, wir sollten wirklich darum bitten, dass Jesus wiederkommt, dass sein Reich gebaut wird. Und dieses Leid macht uns auch hoffentlich sanftmütig und demütig. In dem Maß, wie du versagst und Vergebung erfährst, da werden wir auch gleich einsteigen, wirst du hoffentlich anderen Gnade und Vergebung schenken. Jesus sagt nicht umsonst, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Schauen wir uns noch mal einen weiteren Aspekt an, wo immer wir dieses Dilemma selber lösen möchten, durch Gesetzlichkeit besser zu werden, stellen wir die Weiche ins Gesetz. Wenn wir sagen, Gott und ich schaffen es, Gott und ich sind ein gutes Team, du wirst es nicht schaffen. Gott alleine schafft es. Gnade ist, der das gute Werk, in dir angefangen hat, wird es fortführen und vollenden. Gnade ist, dass du erkennen kannst, Gott, ich vermag es einfach nicht. Hilf mir, ich schaffe es nicht. Unser Problem ist, dass wir in weiten Teilen der Christenheit nicht begriffen haben, was Gnade wirklich ist. Wir meinen immer noch, sie ist eine Handelsware. Da gibt es immer noch diesen Satz, der hat Gnade verdient. Ja. Schau mal, da kennt ihr auch alle dieses Gleichnis mit den Tagelöhnern. Die einen schaffen in der großen Hitze des Tages 8 oder vielleicht 12 Stunden, die anderen mal gerade eine halbe Stunde. Und alle kriegen denselben Lohn. Und dann kommt die Empörung, kocht hoch. Und was sagt der Besitzer, der Arbeitgeber? Darf ich mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Und das ist das, was Gott sagt, dir und mir. Wo du vielleicht denkst, wie kannst du denn begnadigen, Gott? Ich reiß mir so den Hintern auf und der Lopper lässt so loppern und kriegt Gnade. Und Gott sagt, darf ich mit meiner Gnade nicht tun, was ich will? Deswegen hör auf, Gnade selber verteilen zu wollen. Selber zu entscheiden, der hat Gnade verdient, der nicht. Das steht dir einfach nicht zu. Du hast keine Ahnung, wie viel Gnade du brauchst. Keine Ahnung. Und diese, ja?
Das sollte man sich über den Spiegel schreiben.
Ja?
Du hast keine Ahnung, wie viel Gnade du brauchst.
Amen. Jeden Morgen. Und das führt uns zu einem der nächsten, Vater unser, bitten wir, lassen die Bitte mit dem täglichen Brot nicht runterfallen, die machen wir nächsten Sonntag, aber von der Sinnlogik her passt jetzt sehr gut der nächste Satz. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Darin ist so viel Tiefe drin. Auch das ist etwas, wo wir ganz simpel schon mal eine Frage stellen müssen an den Text. Vergib mir meine Schuld, Papa, wie ich auch meinen Schuldigern vergebe. Vergibst du? Lebst du gerade in Unvergebenheit gegen andere? Hältst du andere gerade im Moment gefangen in deinem Zorn, in deinem Hass, in deiner Wut, in deinem Ärger, in deinem Beleidigtsein? Ich sage das nicht anklagend, wir alle hängen manchmal in so Dingen fest. Ja. Wir sind Menschen, wir sind verletzt worden. Man hat uns Böses, Übles, Schlechtes getan. Das tut weh. Und Vergebung funktioniert nicht einfach so. Ja, ich vergib dir, Halleluja, Amen. Das weiß Gott auch. Aber Vergebung fängt immer damit an, dass ich sie erstmal mit dem Mund ausspreche vor Gott. Das hat nichts damit zu tun, dass ich gleich hier komme, ha, lieber Bruder. Manches braucht Zeit, das ist okay, Gott weiß das. Aber fang damit an zu sagen, ich vergebe Gott. Mir fällt es schwer, aber ich möchte vergeben. Eine der größten Lehren, die Jesus verbreitet hat, war die Lehre der Bergpredigt, die Lehre von der Feindesliebe. Und das ist eigentlich das zentrale Evangelium. Wenn wir nur das hätten, wir bräuchten nicht mehr. Das ist die Kathedralenspitze der Bibel. Weil in der Feindesliebe ist Gottes Liebe zu dir und mir enthalten. Denn wir sind Feinde Gottes gewesen und mit dem dunklen Teil unserer Persönlichkeit immer noch. Feindesliebe, liebe deinen Feind. Tut wohl denen, die euch hassen. Ich muss mir das immer wieder neu vor Augen führen, wie oft tue ich Gott schlecht behandeln. Und er liebt mich trotzdem. Aber wir haben im Christentum das Thema der Feindesliebe weitgehend, haben wir das an den Rand gedrängt. Ja, im tausendjährigen Reich mal, in der Ewigkeit mal. Ne? Es fällt uns leichter, vielleicht gegen Homosexuelle zu sein, vielleicht gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr, vielleicht gegen dies und das, was so uns eigentlich nicht gar nicht viel kostet, womit wir gar nicht mal viel zu tun haben. Das können wir eisern verteidigen. Aber die Welt sieht ganz genau, dass wir da an dem Punkt alle festhängen. Die Welt sagt nicht umsonst, ja, ihr macht ja, seid ja eigentlich genauso wie wir auch. Ihr vergebt genauso wenig wie wir. Ihr seid genauso hart und engstirnig wie wir. Ihr seid genauso gesetzlich. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Nochmal, wen hältst du fest in Zorn, in Ärger, in Wut? Wo kannst und willst du nicht vergeben? Wo willst du bestrafen? Wo willst du, dass der andere deine Strafe, Bestrafung spürt? Wo willst du das Werk Gottes in deine Hand nehmen im Moment und selber verrichten? Und begreifst nicht, wie viel Recht Gott hätte, dich zu bestrafen. Auch wenn dir das gar nicht bewusst ist. Wenn du denkst, ich bin okay, ich habe kein Problem mit Gott, mein Leben ist sauber. Dann wird die Zeit kommen, wo Gott mal den Vorhang auf die Seite schiebt und er dich dein Herz wirklich sehen lässt. Wo du deinen Schatten siehst. Und dann wirst du umkehren und wirst begreifen, dass du genauso Vergebung brauchst wie dein Gegenüber. Wenn wir Gnade und Vergebung wieder und wieder am eigenen Leib ehrlich erfahren, und das heißt manchmal 7-mal, 70-mal, warum sagt Jesus zum Beispiel, wir sollen 7-mal, 70-mal vergeben, 490 Mal. Im jüdischen Kontext heißt es pro Tag, pro Fall. Wer hat schon mal so viel vergeben? Ich noch nicht. Aber das ist das, was Jesus sagt. Ihr sollt 7 mal 70 mal vergeben. Warum? Jesus, warum so scheiß viel? Warum sowas? Ist doch Irrsinn. Ganz einfach, weil wir manches nicht sofort lernen. Auch dein Gegenüber nicht und du selber auch nicht. Wir fallen wieder und wieder und wieder in dasselbe Schema rein, bis wir es endlich langsam kapieren. Ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, hier. Ich war, als ich gerade Vollzeitpastor wurde, bin ich voll in eine Spielsucht, Computerspielsucht reingestürzt, die mich ein halbes Jahr gefangen gehalten hat. Ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen. Und Gott sagt, lass los. Komm jeden Tag einfach zu mir, bitt um Vergebung, richt deine Krone gerade und geh weiter. Und wenn du dann wieder spielst am Abend, dann komm wieder, bitt um Vergebung. Wisst ihr, das fühlt sich so beschissen an, wenn du nach 3 Monaten immer noch spielst und du bist Pastor, Vollzeitpastor. Kaum ist die Sekretärin aus dem Büro raus, pssst, fährst dein Spiel hoch und brrrt, gehst auf die Jagd. 7 mal 70 mal habe ich gebraucht. Und dann plötzlich war es weg. Ohne Fasten, ohne fromme Anstrengung, einfach so. Gnade. Aber das hat etwas in mir zerbrochen, andere zu richten und zu verurteilen, die Zeit brauchen, bis sie es kapiert haben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 7 mal 70 mal. Ich möchte euch einen Satz von Richard Rohr geben. Da reden wir immer von Gott, ich muss strafen, Gott muss Kante zeigen, Gott ist hart. Quatsch. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Wenn wir ganz ehrlich sind, würden wir gerne selber bezahlen. Irgendeine harte Buße ableisten, dann können wir wenigstens sagen, ja, ich habe auch gebüßt dafür. So, und jetzt habe ich das Recht, andere fertig zu machen, bis sie auch büßen. Hast du schon mal erlebt, wo dir jemand, wo du jetzt hast was versemmelt und der Gegenüber vergibt dir einfach so? Also ich habe das schon oft erlebt, da denke ich, oh, wenn ich doch jetzt irgendwas geben könnte. Oder jemand schenkt dir was, was du gar nicht verdient hast. Also mir geht es immer so, dass ich dann gucke, habe ich irgendwo frommes Wechselgeld in der Tasche, was ich ihm auch geben könnte, um wenigstens ein bisschen von meiner Würde zurückzukaufen und nicht ganz so bedürftig dazustehen. Das ist so der typisch menschliche Reflex. Hesekiel 16, 62 ist das so toll nochmal abgebildet. Da spricht Gott zu Israel. Israel ist ein so tolles Beispiel, dass Gott unbegrenzt liebt. Wieder und 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 wieder hat Israel den Bund mit Gott gebrochen. Immer. Was sagt Gott? Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, Hesekiel 16, 62. Und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftun wirst. Nicht, wenn ich dich bestrafe, sondern wenn ich dir alles verzeihe. Was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Das ist das Herz unseres Gottes, auch dir gegenüber. Du wirst beschämt sein, wenn du hast Strafe erwartet und du bekommst Vergebung. Oh. Es ist der Skandal der Gnade, der Vergebung, der uns transformiert und verändert. Auch unseren Nächsten. Das ist auch das Thema unserer Konferenz in Ende des Monats mit Matthias Hoffmann, grenzenlos geliebt. Wir haben schon Anfragen gekriegt, grenzenlos geliebt, Uwe, das gibt es doch gar nicht. Gott hat auch seine Grenzen, seine Liebe hat Grenzen. Nee, seine Liebe ist grenzenlos. Grenzenlos. An Israel siehst du das. Ja, aber Gott muss strafen. Nee, er straft gar nicht. Er sagt hier selber, du strafst dich selbst. Du strafst dich selbst. Er liebt grenzenlos. Und die Liebe wird ihr Werk tun am Ende. Gehen wir gleich rüber ins nächste. Und noch ein Satz dazu. Was sagt Jesus? Das ist auch so ein Vers. Wenn wir nur den hätten, hätten wir alles mehr als genug. Seid barmherzig, Lukas 6, 36, wie euer Vater barmherzig ist. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Sei barmherzig. Warum? Dein Vater ist barmherzig. Hast du Gottes Barmherzigkeit schon erfahren? Ja. Wenn nicht, dann ist es schwer, an Barmherzigkeit zu glauben. Und du hast sie bestimmt schon erfahren, nur hast du sie nicht bewusst begriffen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Unser Gott und sein Nachname ist Barmherzigkeit und nicht Gericht, Gesetz. Barmherzigkeit. Und dann sagt Jesus, richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Vergebe, dann wird dir vergeben. Oder auch sprech frei, so wirst du freigesprochen. Das ist so toll eigentlich, so ermutigend. Immer dann, wenn du richten willst, verzichte darauf und sag, oh, gut, jetzt werde ich auch nicht gerichtet. Immer wenn du jemanden verurteilst, was Gott eigentlich sagen möchte, ist, hey, du hast kein Recht zu richten, weil es bei dir selber genug zu richten gibt. Du hast kein Recht, jemanden zu verurteilen, weil A, blickst du nicht bei allen Dingen durch, die den anderen betreffen, und B, es gibt so viel, was bei dir verurteilenswürdig ist, auch wenn du es nicht kapierst im Moment. Und sprich frei, gibt so viel, wo ich dich auch nicht von der Leine lassen müsste, aber ich lasse dich immer wieder frei. Wenn wir da leben würden, bräuchten keinen anderen Vers der Bibel. Wir würden so biblisch leben, dass die Menschen und die Welt es sieht um uns herum. Und wir wären ein Zeugnis mit dem, wie wir leben. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, den wir betrachten wollen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen oder dem Übel. Immer wieder habe ich auch in Gesprächen, wo ich sage, Uwe, wie kann das sein? Gott verführt zum Übel, zum Bösen. Wenn man dann, also als junger Christ habe ich auch mal meinen Pastor gefragt, was bedeutet das? Sagt er, ja, Gott will dich testen, darum verführt er dich zum Bösen. Er will wissen, was in dir ist. Da habe ich dann hinterher gedacht, wer ist ein Gott? Ist er Mr. Unwissend? Ist er jemand, der nicht begreift, wer ich bin? Und wir müssen uns die Frage stellen, ist Gott nicht allwissend, allgegenwärtig, außerhalb der Zeit existent? Raum und Zeit existieren für ihn nicht. Also weiß er doch alles über mich. Muss er mich versuchen, um zu erkennen, was in mir ist? Lesen wir mal dazu etwas, was David, wie Gott David erlebt. Psalm 139, 1 bis 16. Ein Psalmlied Davids. Jahwe, du erforschst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von ferne, ouch. Also was immer du denkst, Gott weiß es. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit allen Wegen bist du vertraut. Er weiß, er hat so ein GPS, da sieht er ganz genau, wo du gerade bist. Noch ehe das Wort auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört. Ich sagen will, du Depp, weiß Gott schon, was ich gleich sagen möchte, ne? Und dann kann er manchmal sagen, stopp! Von allen Seiten umschließt du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Das ist mir zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Als ich im Verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll in der Erde, also hier redet David von der Präschöpfung, nicht von seiner Geburt, sondern als Gott den Menschen aus dem Erdreich schuf. Da hat David gesagt, da hast du mich schon gesehen. Da war ich schon existent für dich. als ich in Embry war. In dein Buch waren sie geschrieben, alle Tage, die schon gebildet waren, ehe der erste begann. So viel mal zum Wesen Gottes und seiner Unwissenheit. Und dass er über dich Bescheid wissen müsste, indem er dich versucht und mal guckt, wie du drauf bist. Er braucht es nicht. Gott hat es nicht nötig, dich zu versuchen, um zu prüfen und zu schauen, wie tickst du. Er weiß alles über dich. Schau mal, Petrus. Jesus wusste schon vorher, was passiert. Er sagt, Petrus, heute Nacht, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Aber Jesus wusste auch, wie das endet und dass diese Versuchung zum Guten für Petrus enden wird. Schauen wir uns noch einen weiteren Vers an, der eigentlich auch dieses Thema deutlich abschließt. Jakobusbrief 1,13. Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in die Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und führt auch selbst niemand in Versuchung. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begehrlichkeit hingerissen und gelockt. Hier macht Jakobus klar, also von seinem Verständnis her, dass Gott niemand bewusst in Versuchung führt, weder aus Strafe noch um zu checken, was hat der Kerl eigentlich drauf. Es ist vielmehr so, das Potenzial zu moralischer Fehlhandlung liegt in uns, das Potenzial der Versuchung liegt in uns. Wir leben in einem gefallenen Körper, in einer gefallenen Welt. Situationen, die Versuchung verursachen, entstehen zwangsläufig. Das Leben ist eine einzige Versuchung, es sei denn, du schließt dich in deinem Zimmer ein, hast keinen Internetanschluss. Ja. Und lebst dann dort in deinem Zimmer für den Rest deines Lebens. Das ist das, was, sage ich mal, vielleicht die einen oder anderen negativ verstandenen Leute, die ins Mönchtum geflüchtet sind, erhofft haben. Ich schließe mich von der Welt aus, dann kann ich nicht versucht werden. Haha. Was ist nun gemeint mit dieser Zeile? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich bin überzeugt, das ist eine Frage der urtextlichen Übersetzung und was hat der Schreiber damals wirklich gemeint. Es ist übrigens sehr interessant, selbst Papst Franziskus hat 2017 eine Neuübersetzung dieser Bibelstelle angeraten und sie im katholischen Bereich angestoßen. So gibt zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung übersetzt wie folgt: Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Versuchungen sind Teil unseres Lebens und wir können ihnen anheimhalten, fallen. Und deswegen macht es Sinn, eigentlich zu beten, Gott, lass mich nicht in Versuchung fallen. Das ist das, was ich immer wieder bete, jeden Tag. Die Versuchungen sind vielfältig und groß. Und meine Schwachstellen zu ignorieren, das ist gefährlich. Deswegen sollten wir immer ehrlich zu uns selber sein. Was sind meine Schwachstellen? Jeder weiß eigentlich, wo seine Schwachstellen sind. Und die offen vor Gott hinzulegen, auch wenn es peinlich sich anhört. Ne? Weil manche Schwachstellen, Schatten, wollen wir nicht gerne sehen. Wir drücken die gerne weg. Die wären gefährlich, die wären zu tickenden Zeitbomben. Also ist der beste Schutz, bewusst zu beobachten, was sind deine Schwachstellen und diese Schwachstellen jeden Tag Gott hinzulegen. Und zu sagen, Papa, da habe ich ein Problem. Da habe ich Potenzial ein Problem, da habe ich Potenzial ein Problem. Ich packe das nicht alleine, ich schaffe das nicht alleine. Wenn du mich nicht hältst, dann ich kann für nichts garantieren. Und das liebt Gott, dann kann er dich auch beschützen. Aber wenn du ignorant bist, dann rennst du selber in dein Verderben rein. Aber das Schöne ist, selbst da, wo du ignorant bist und fällst, gebraucht Gott, Entschuldigung, das glitschige Wort, deine Scheiße, um Gold daraus zu machen. Siehe bei Petrus. Petrus fiel, Petrus verriet ihn, aber Jesus hat gesagt, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Petrus hat sehr viel gelernt dadurch. Er hat gelernt, wer er wirklich ist. Er hat begriffen, dass er aus Gnade in Jesu Nachfolge steht. An dem Lagerfeuer, ich habe euch das schon mal erzählt, die Stelle mit dem Fischbraten, wo ihn Jesus dreimal fragt, liebst du mich? Und Jesus fragt ihn, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und Petrus antwortete, Bruderliebe ist alles, was ich kann. Und hat Petrus seine Lektion gelernt. Er hat aufgehört, sich zu überschätzen. Und Jesus sagt, jetzt kann ich dir das Teuerste, was ich habe, geben, meine Schafe. Manchmal lässt Gott zu, dass wir versucht werden, damit wir Vergebung erfahren, Wiederherstellung erfahren und so selber ein barmherziges Herz kriegen und uns auch selber richtig einschätzen und anders aus Gnade leben. Also, Versuchungen werden sich nicht vermeiden lassen. Das Paradoxe ist, dass sie manchmal sogar zu deiner und meiner geistlichen Ausbildung gehören in Bezug auf Demut, Sanftmut und Vergebung und das auch anderen weiterzugeben. Aber Gott führt dich nie in Versuchung. Es ist unser eigenes Ego, was das besorgt. Und wir können dem entgegengehen, indem wir immer wieder sagen, Gott, da habe ich ein Problem, da habe ich ein Problem, da habe ich ein Problem. Wo wir uns nicht schämen, unsere Schwachstellen, unsere Schatten vor Gott auszubreiten. So, wir machen Schluss. Ich hoffe, dass ihr bis hierher, im Teil 3 haben wir abgeschlossen, inspiriert worden seid, dieses Gebet etwas anders zu sehen, vor allen Dingen auch als Kompass, wie wir beten können. Die Band ist schon in den Startlöchern. Ich möchte noch kurz beten mit uns. Vater, wir wollen dich jetzt auch bitten, dass du das, was wir gehört haben, in unser Herz hineinbringst und es nicht hier im Kopf feinsäuberlich abspeicherst. Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns durch und durch kennst, dass du uns durch und durch liebst, dass du voller Erbarmen mit uns bist und dass du möchtest, dass wir dieses Erbarmen an andere Menschen weitergeben. Vater, ich danke dir, dass bei dir unbegrenzt Vergebung da ist, unbegrenzte Liebe da ist. Gib, dass diese Liebe uns überführt, auch unseren Nächsten, auch gerade die schwierigen Menschen auch so zu lieben. Dass wir Liebende und Vergebende werden. Dass wir vergeben, wie uns Vergebung zukommt, richtig. Ich bete, dass wir immer wieder erfahren, wie gütig und freundlich du bist, Vater. Schenk, dass diese Dinge uns transformieren und verändern. Du hast gesagt, ihr seid eine Stadt auf dem Berg, deren Licht nachts nicht verborgen sein kann. Vater, lass uns dieses Licht leben. Gib, dass Menschen dich in uns sehen, deine Liebe in uns sehen, deine Güte in uns sehen, dein Erbarmen in uns sehen. Und dass sie fragen, wer bist du? Wer bist du? Zum Kuckuck, wer bist du? Warum bist du so anders? Mach Liebende aus uns, Vater. Liebende. Die Liebe überwindet alles. Daran wird die Welt erkennen, dass wir deine Nachfolger sind, so wir Liebe untereinander, nicht nur unter uns Christen, sondern auch den Nichtchristen haben. Schenk uns das, Vater, in Jesu Namen. Amen.